Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
So, ich mache weiter mit der Predigtreihe. Ich bin, möchte ein paar kurze Gedanken dazu sagen. Ich habe auch gesehen, dass letzten Sonntag Matthias Hoffmann hier war, habe meine Hausaufgaben gemacht, sodass ich nicht völlig unvorbereitet komme. Er hat auch über das Vaterherz gesprochen und heute geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin die Tür zu diesem Vater, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Wir lesen zu Beginn im Johannes 10, das ist nämlich der Ausgangsvers, ab Vers 1. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schaffärch oder Schafstall oder Weide schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Wie hättet ihr das gefunden, wenn ich jetzt nicht hier durch die Tür reingekommen wäre, sondern hier mit der Leiter durchs Fenster reingestiegen wäre? Oder wenn ich jemanden besuche, dann komme ich nicht einfach heimlich durch die Kellertür mit dem Dietrich und breche die Tür auf, sondern ich komme durch die Eingangstür. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, der Hirte, der sich um die Schafe kümmert, er kommt immer durch die Tür. Er kommt nicht von hinten herum. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und sie kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Vielleicht denkst du, unter 8 Milliarden Menschen bin ich irgendwie jemand, den man nicht sieht. Niemand sieht mich. Und wenn es doch einen Gott gäbe, der kann mich auch nicht sehen bei so vielen Menschen auf der Erde. Aber ich kann dir sagen, Jesus kennt jeden einzelnen Menschen. Er weiß sogar, wie viele Haare du auf deinem Haupte hast. Sind alle gezählt. Jesus weiß das. Unser Vater im Himmel kümmert sich um jeden Einzelnen, auch um dich, auch um mich, auch wenn wir das Gefühl haben und sieht niemand. Er kennt sogar deinen Namen. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen von ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit dem Bild meinte. Jesus redet ja oft in Gleichnissen, nimmt Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Keine Ahnung, was meinst du jetzt damit, Jesus? Deshalb erklärte er es ihnen. Und jetzt sagt Jesus, ich versichere euch, es ist nicht so, dass der Hirte durch das Tor hindurchgeht, sondern ich selber, sagt Jesus, ich selber bin das Tor, ich selber bin die Tür zu den Schafen und alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Damit spielt Jesus so an die treulosen Hirten Israels, die sich nicht um das Volk gekümmert haben, sondern die einfach ihre eigenen Vorteile suchten. Die vor mir waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ich aber bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird errettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Bis dahin erst einmal, der Hirte kommt durch die Tür. Der Hirte ist die Tür. Jesus ist das Tor zu dem himmlischen Vater. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Wie können wir denn die Stimme unseres Hirten, Jesus, kennen? Er spricht durch sein Wort zu uns in allererster Linie. Er hat uns sein Wort hinterlassen. Er spricht durch sein Wort zu uns und er spricht durch den Heiligen Geist in uns zu uns. Das ist die Stimme des Vaters. Kennst du ihn? Folgst du ihm? Höre auf seine Stimme, denn er hat gute Worte für dich. Und niemand kommt zum Vater als alleine durch Jesus allein. Ihr wisst, dass es viele Angebote auf der Welt, in der Welt gibt, wie man glücklich werden kann. So, wir leben ja in einer Zeit des Individualismus und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und viele sagen, naja, hier kann man hingehen und da wird mir geholfen und da finde ich irgendwie ein höheres Bewusstsein. Aber die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, nur alleine durch Jesus können wir errettet werden. Nur alleine durch Jesus Christus finden wir den Weg zu unserem himmlischen Vater. Nur durch ihn bekommen wir ewiges Leben und Vergebung unserer Schuld. Amen. Es gibt keine andere Methode. Und dazu gehört einfach auch eine Lebensübergabe. Ich beobachte manchmal Menschen, auch bei uns in der Gemeinde in der Vergangenheit, die irgendwie dazustoßen und das irgendwie ganz toll finden. Die finden die Musik toll, den Lobpreis finden sie toll, das Miteinander, so einfach eine coole Zeit zu haben. Und sie werden, ich sag mal so, anchristianisiert. Sie nehmen das einfach mit dazu, aber es findet keine wirkliche Umkehr statt. Es muss in unserem Leben eine Lebensübergabe stattfinden, ein Herrschaftswechsel, wo ich selber bereit bin zu sagen, Jesus, ich übergebe dir den Thron meines Lebens, du sollst jetzt regieren in meinem Leben und ich möchte dir folgen, weil du als mein Schöpfer die besten Gedanken über mich hast. Und ich folge dir und ich bin bereit, mein Leben dir hinzugeben und dir zu folgen, auch in den praktischen Fragen des Alltags. Nun ist die Frage, falls du Jesus noch nicht kennst und keine Beziehung zu ihm hast, wie kommst du denn durch diese Tür hindurch? Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, was braucht es denn dann, um durch diese Tür hindurch zu gehen? Wie geht denn das? Und natürlich habe ich schon die Antwort, wenn ich solche Fragen stelle, sonst würde ich sie ja nicht stellen. Die Fragen, auf die ich keine Antwort habe, die stelle ich ja hier nicht. Also, die Bibel sagt im Epheser 2, schreibt Paulus, im Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Da wir ja etwas fürs Leben lernen wollen und auch für unser Leben geistliche Inspiration brauchen, möchte ich hier ein bisschen ins Detail gehen bei diesem Vers. Ein bisschen Grammatik. Was ist der Unterschied zwischen den Wörtern aus Gnade und durch Glauben? Was ist der Unterschied zwischen aus und durch? Das Wort aus beschreibt die Herkunft, beschreibt die Motivation. Hier ist die Rede von Gnade. Woher kommt die Gnade? Gnade aus Gnade, die Errettung geschieht aus Gnade. Das ist der Ursprung, die Motivation, da wo es herkommt. Es beschreibt die Veranlassung. Die Veranlassung meiner Errettung ist Gnade. Wie geschieht dieses? Wie kommt diese Gnade in mein Leben hinein? Durch beschreibt die Methode. Wie geschieht es? Durch den Glauben. Also aus Gnade geschieht alles, durch den Glauben. Und dann sagt Paulus noch, das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Was ist Gottes Gabe? Die Gnade oder der Glaube? Die Gnade ist Gottes Gabe. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Die Gnade kommt von Jesus, von unserem himmlischen Vater, ein Geschenk von ihm. Und durch unseren Glauben erreichen wir diese Gnade oder kommen hinzu zu dieser Gnade. Der Weg, dass die Gnade in dein Leben kommt, ist zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Beschreibung finde ich, in vielen anderen Bereichen der Bibel, in viele Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die auf der Grundlage des Wortes Gottes stehen und wirken sollen, kommen auf diesem Wege in mein Leben. Es ist Gottes Gnade, ich kann es mir nicht verdienen. Manchmal sagen Leute so, ja, ich fühle mich heute nicht so gut, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen schlecht, so weit weg von Gott, deswegen kann ich heute nicht zum Hauskreis gehen oder ich kann nicht zu einem Lobpreisabend gehen, weil das irgendwie so nicht vom Gefühl her so passend ist. Dahinter steckt der Gedanke, ich muss erst etwas tun, nämlich irgendwie gut werden nach meinem Gefühl, damit ich Gott begegnen kann. Und das ist nicht die Wahrheit. Ich kann jederzeit zu Gott kommen, gerade dann, wenn es mir schlecht geht, weil es ist alles Gnade. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann es mir nicht durch ein gutes Gefühl irgendwie verdienen oder durch gute Werke oder indem ich mal eine Woche keine negativen Gedanken mehr hätte. Ganz einfach jederzeit zu Jesus kommen. Er hat alles am Kreuz erkauft für uns und hat den Preis bezahlt. Alle seine Verheißungen, seine Versorgung im natürlichen Bereich, seine Versorgung, die Errettung, Befreiung, auch Heilung sind Gabe, sind eine Gabe von Gott. Es ist seine Gnade, aus Gnade, wie geschieht es in unser Leben? Durch Glauben. Aus Gnade, durch Glauben. Glaube ist einfach nichts Kompliziertes, sondern das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen in Gott, dass sein Wort die Wahrheit ist. Mehr nicht, aber weniger auch nicht. Und wir lesen im Johannes 1, Vers 11, er kam, nämlich Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört. Er kam in sein Eigentum. Die Welt gehört ihm ja eigentlich. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Aber all denen, jetzt kommt die Ausnahme, sie nahmen ihn nicht auf, aber es gab ein paar, die haben ihn aufgenommen. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hier haben wir auch wieder das gleiche Prinzip. Gott bietet seine Gnade an, aber viele Menschen sagten damals, nee, wir wollen das nicht. Man liest das gerade im Johannesevangelium an verschiedenen Stellen, wo Jesus zum Beispiel sagt, ich wollte so gerne euch wie meine Kinder, wie meine Küken unter meine Flügel nehmen, wie so eine Henne das mit ihren Küken macht, aber ihr wolltet nicht. Jesus sagt, ich bin in mein Eigentum gekommen, aber ihr wollt mich nicht annehmen. Oftmals sagt er auch, ihr glaubt nicht meinen Worten, deswegen findet ihr nicht zum Vater und zum Messias. Ihr wollt nicht. Aber Jesus möchte, dass alle errettet werden, aber er wird von vielen abgelehnt. Gehöre nicht zu denen, die ihn ablehnen, sondern gehöre zu denen, die ihm glauben und die ihn annehmen. Durch Glauben eignen wir uns das an, was Jesus uns durch Gnade bereitet hat, vorbereitet hat und geschenkt hat für uns. Aus Gottes Sicht ist alles Gnade, ist alles ein Geschenk. Aus unserer Sicht empfangen wir das Geschenk durch Glauben, indem wir ihm glauben, dass er unser Herr ist. Manche sagen, fällt mir gerade so ein, ja, Jesus ist ja schon für meine Schuld gestorben und auch für meine Sünde, die ich morgen erst tun werde. Denn Jesus ist ja schon vor 2000 Jahren gestorben. Also ist doch alles gut, ich kann doch einfach lustig weiterleben. Von Gottes Seite aus ist der Preis bezahlt. Jesus hat bezahlt am Kreuz. Aber dieser Preis wird wirksam für mich, nicht automatisch über Nacht, sondern indem ich auf der anderen Seite ihn um Vergebung bitte, ihm mein Leben gebe und durch Glauben empfange, was er für mich bereitet hat. Könnt ihr es nachvollziehen? Gut, also aus Gnade durch super, Lernerfolg. Danke. Ich komme zu dem nächsten Punkt, dass Jesus auch unser guter Hirte sein möchte. Wir lesen wieder weiter im Johannes 1 ab Vers 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, der läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Wir haben manchmal so dieses Bild vor Augen, so dieser Hirte, ne, der mit dem einen Schaf auf dem Arm und er kümmert sich. Und es ist in der Tat so, Jesus kümmert sich wirklich um dich. Er geht dir nach und er ruft dich und er möchte dir gerne begegnen und er trägt dich auch ein Stück auf seinem Arm. So ist auch dieser Hirte, so richtig kitschig. Wir waren mal mit unserem Team vor vielen Jahren in der Lüneburger Heide. Es ist in Norddeutschland, südlich von Hamburg, so eine ganz große Heidegegend. Und irgendwann dachte ich, ich gucke nicht richtig. Da kam ein Schäfer mit seiner Schafherde über die Weide, über den Weg. Und es war genauso kitschig, wie es oft auf den Bildern steht. Genauso ein Hirte mit seinen Schafen. Das gibt es also tatsächlich. Aber wir dürfen Jesus nicht reduzieren auf dieses Bild. Jesus sagt hier von sich selber, er qualifiziert sich als Hirte nicht dadurch, weil er manches Gutes tut, sondern weil er sein Leben lässt für uns. Kannst du dir vorstellen, dass jemand da ist, der sein Leben für dich bereits gegeben hat? Wie können wir denn daran zweifeln, dass er an unserem Leben interessiert sei oder nicht interessiert sei? Er hat doch sein Leben für uns gegeben und das macht ihn als einen ewigen, ja, kann ich gut sagen, ewigen Hirten wirklich aus. Er gibt sein Leben für uns. Und er ist nicht so wie die Hirten Israels, die sein Volk unterdrücken oder wie Wölfe sind. Ich finde diese Beschreibung schön, die Jesus, er sagt es ja selber. Er sagt, es gibt auf dieser Welt Diebe und Räuber. Und der Fürst dieser Welt, sagt die Bibel, ist der Satan. Er ist gekommen zu zerstören. Er ist gekommen, die Menschen in Unfreiheit zu bringen, nämlich zu malträtieren und kaputt zu machen. Und Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu zerstören, ich aber, ich finde das Wort aber so toll, mögt ihr das Wort aber? So bei den Kindern merkt man das nicht so, ne? Aber. Aber heißt immer genau das Gegenteil. Die anderen dürfen, ich aber. Jesus sagt, der Dieb zerstört, ich aber. Ich aber ist ganz was anderes. Da ist jemand weiß, ich aber bin schwarz. Da ist jemand dunkel, ich aber bin hell. Immer genau das Gegenteil. Und Jesus sagt, da ist jemand, der zerstört, ich aber. Ich aber bin total anders. Ich zerstöre nicht, ich mache nicht kaputt, sondern ich mache genau das Gegenteil. Ich aber bin gekommen, damit du Leben hast. Leben in ganzer Fülle hast. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Amen. Er ist gekommen, damit wir die ganze Fülle haben. Ein überfließendes Leben. Dafür ist Jesus gekommen. Und wir schieben ihm manchmal Dinge in die Schuhe, für die er gar nicht verantwortlich ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben zu geben. Und ich denke an den Eindruck, den Wayne vorhin hatte. Falls du in einer Situation von Not bist oder Bedrückung bist oder schmerzhaften Zuständen bist oder Depressionen bist oder was auch immer, Jesus ist nicht gekommen, damit du unterdrückt bist oder unterdrückt bleibst, sondern er ist gekommen, dass du Leben hast. Und das in einer ganzen Fülle. Amen. Und wie kommt das in unser Leben hinein? Ist es aus Gnade durch Glauben. So geschieht das, so kommt sein Leben in seiner ganzen Fülle zu uns. Natürlich meint Jesus damit in erster Linie das ewige Leben. Denn darum geht es, das ewige Leben in seiner ganzen Fülle. Manche sagen zu mir, ja, es steht da, Paulus sagt, die allergrößten Verheißungen sind uns geschenkt worden, nämlich sein ewiges Leben. Dann sage ich immer, was ist denn mit den allerkleinsten Verheißungen? Fallen die jetzt alle unter den Tisch? Diese Frage hatte Paulus auch schon mal auf dem Tisch liegen. Und er schreibt dazu in Römer 8, Vers 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Ich glaube, in Römer 5 oder 6 sagt er sogar, Jesus starb für uns nicht, weil wir so gut waren, sondern als wir noch Sünder waren. Deswegen starb er für uns. Und hier sagt Paulus, Jesus ist für uns gestorben. Der Vater im Himmel hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns gegeben. Wird er uns dann mit ihm nicht auch alles andere schenken? Was ist denn jetzt alles andere? Ja, alles andere ist alles andere. Alles andere. Wird er das denn dir nicht auch schenken? Wenn Jesus sein Leben für dich gegeben hat, das Allerwichtigste, das Allerschmerzhafteste, das Allergrößte, wie wird er denn mit ihm, dir, nicht auch alles andere schenken? Ich glaube, dass Gott an unserem Alltag interessiert ist und dass er sich Gedanken darüber macht, dir Frieden zu geben, dir Gelingen zu geben in deinem Leben, dass du geistlich wachsen sollst, dass du in sein Reich hineingeboren wirst und in seinem Königreich daran arbeitest, dass sich das ausbreitet, dass er dich stark macht, dass er dir Versorgung schenkt. Jesus möchte, dass seine Familie wieder in Ordnung kommt und nicht, dass sie kaputt bleibt. Das sind seine Gedanken über dich. Wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Paulus sagt einmal, da geht es um finanzielle Dinge. Wir denken ja so, für Finanzen sind wir selber verantwortlich. Das können wir ja, ja, Gott ist irgendwie weit weg. Paulus sagt, ich bete darum, dass Gott all euren Mangel ausfüllt. Das war das Ziel von Paulus, weil er sagte, ich glaube, dass der Gott im Himmel, unser Vater im Himmel durch Jesus Christus, dir so viel gibt, deinen Mangel ausfüllst, dass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast. Viel alle in einem Satz, ne? Alle Zeit, alle Genüge, in allen Dingen, alle Zeit, das möchte Gott. Er ist an deinem Alltag interessiert, weil er als dein Hirte sein Leben für dich gegeben hat. Amen. Wie geschieht das? Wenn du alles vergessen hast heute Morgen, ich würde mich freuen, wenn du den Satz dir merken würdest. Aus Gnade durch Glauben. Hebräer 11, Vers 6, als letzten Vers. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wir können also Gott nicht gefallen durch gute Werke, indem wir hier irgendwie mitarbeiten oder irgendwas anderes Tolles machen. Dadurch können wir Gott nicht gefallen, sondern wir können ihm nur gefallen durch Glauben. Und der Schreiber sagt hier, dass es nicht schwierig wäre, oder sagt nicht, es ist schwierig, Gott zu gefallen, oder ja, ihr müsst euch ein bisschen Mühe geben, sondern er sagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, ihm zu gefallen, ohne dass wir Glauben haben. Und Glaube ist nichts anderes, als das Vertrauen zu ihm zu haben, dass Gott das sagt, was er meint, und dass er meint, was er sagt. und dass sein Wort die Wahrheit ist und unser Glaube steht immer auf dem Wort Gottes. Denn wer zu ihm kommen möchte, wer ist im Gebet in der letzten Woche zu Gott gekommen? Meldet euch doch einmal. Ja, ich denke auch, das werden die meisten sein, die in der letzten Woche irgendwie mal sich in einem Gebet an unseren Vater im Himmel gewandt haben. So, wie bist du zu Gott gekommen? Was waren deine Worte? Was waren deine Vorstellungen von Gott? Wie ist sein Vaterbild von deinem Vater im Himmel? Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben. Es tut mir leid, dass das Wort muss hier steht. Ich weiß, manche mögen das nicht oder sind sofort angetriggert. Ja, man könnte jetzt sagen, es wäre gut, wenn du. Oder wenn es dir gut geht, könntest du überlegen, ob du vielleicht so in diese Richtung betest. Nein, hier steht einfach, du musst glauben. Tut mir leid, die Bibel sagt das so. Dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, also ihr in der letzten Woche oder vielleicht auch in der nächsten Woche, dass wir, die ihn aufrichtig suchen, dass er die belohnt. Glaubst du, kannst du glauben, dass Gott deine Gebete hört und er hört? Das hat mein Denken verändert. Ich komme zu meinem Vater im Himmel in der festen Gewissheit in meinem Herzen, dass er mich belohnen wird. Jetzt nicht mit Geschenken oder mit Geld auf dem Konto, aber dass er mir das schenkt, was in meinen Gebeten ich zu ihm bringe, wo ich seinen Frieden brauche, seine Veränderung brauche, seine Kraft für mein Leben brauche. Was für einen guten Hirten haben wir in ihm? Amen. Noch eine kleine Lernkontrolle. Aus Gnade durch Glauben. Durch Glauben. Schön, ich kann wieder beruhigt nachher nach Hause fahren. Das wollen wir uns merken. So, und jetzt mache ich eine ganz schnelle, kurze Überleitung zu unserer Ältesteneinsetzung, was ja heute ein besonderer Anlass in diesem Gottesdienst ist. Ilja und Rosa und Jonathan und Thorsten und Marcel, jetzt wird's ernst. Ihr dient ja schon seit einiger Zeit auch in dem, was euch ausmacht und in dieser Verantwortung, aber heute wird es dann nochmal so richtig öffentlich und auch vor Gott festgemacht. Und ich möchte als Einleitung einen Bibelvers lesen aus 1. Petrus 5. Auch Älteste sind ja Hirten der Gemeinde, so beschreibt Paulus diesen Dienst, diesen Hirtendienst, Hirten der Gemeinde. Und Petrus schreibt im Kapitel 5 die ersten drei Verse. Und nun ein Wort an euch, die ihr Älteste in den Gemeinden seid, also an euch, die ihr heute eingesetzt werdet, aber auch an alle anderen, die Älteste sind und auch an die Gemeinde, damit ihr wisst, was Gott euren Ältesten zu sagen hat. Sorget gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gerne und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Ich habe kurze 7 Punkte vorbereitet, die ich einfach kurz erwähnen möchte, die sich aus diesem Vers ergeben und die mir so im Blick auf Älteste wichtig sind. Die Herde Gottes ist euch anvertraut. Die Gemeinde, liebe Älteste, ist nicht euer Eigentum. Ihr bestimmt nicht über sie, ihr beherrscht sie nicht. Sie ist nicht euer Eigentum, sondern sie ist euch anvertraut. Ich habe immer so bei diesem Vers das Bild vor Augen. Paulus beschreibt die Gemeinde Gottes manchmal als die Brautgemeinde. Stellt euch einfach vor, diese wunderschöne Gemeinde ist die Braut Christi. Und sie wartet darauf, Jesus zu begegnen in der Ewigkeit. Und eure Aufgabe als Älteste ist es, hier und da ein bisschen an dem Brautkleid herumzuppeln zu dürfen. Jesus hat euch das Wichtigste, was er hat, nämlich seine Braut, anvertraut, dass ihr da sorgsam mit umgeht, dass ihr sie nicht beherrscht, ihr nichts Böses wollt, sondern dass ihr der Brautgemeinde Jesu helft, in ihre Bestimmung und in ihr Ziel hineinzukommen. Und liebe Gemeinde, wenn ihr das Gefühl habt, dass sie dann vielleicht manchmal oder vielleicht möglicherweise, was ich nicht hoffe, über die Stränge schlagen, dann meldet euch einfach mal und verweist auf diesen Vers. Die Gemeinde ist den Ältesten anvertraut. Zweitens, zu einem ganz bestimmten Ziel. nämlich nicht das Ziel, dass man sich selber verwirklicht, dass so die Gemeinde ein Ort für meine geistliche Karriere ist. Das ist nicht das Ziel von Ältestenschaft, sondern das Ziel ist, dass die Ältesten überlegen, wo will Gott diese Ortsgemeinde in der jetzigen Zeit hinbringen? Was möchte Gott heute mit der Gemeinde tun? Was möchte er in der Gemeinde tun? Was möchte er mit den Menschen tun? Das ist die ganz spannende Frage. So, Älteste haben einfach immer die Gesamtgemeinde vor Augen. Sie bewegen sie auf ihrem Herzen und in ihrem Herzen und empfangen von Gott Vision und Zielrichtung für die Gemeinde. Und eure Aufgabe ist es, in ganz praktischer Weise Leben freizusetzen, ne, Menschen dahin zu bringen, wo Gott sie hinhaben will, neue Türen zu öffnen, Berufungen zu erkennen, auszusprechen und freizusetzen. Drittens, vielleicht ist das neu für euch, liebe Gemeinde, Älteste dienen nicht den Menschen. Ah, ich dachte, ich habe mich jetzt so gefreut, dass der Jonathan Ältester wird. Endlich kann er mal für meine Belange irgendwie was machen in der Gemeinde, dass ich mal gehört werde. Nein, die Ältesten dienen nicht den Menschen, sondern hier heißt es im 1. Petrus, sie dienen Gott. Sie dienen Gott und nicht den Menschen. Wir kommen nachher noch zu der Beziehung zwischen den Ältesten und den Menschen in diesem Zusammenhang. Nein, in erster Linie dienen wir Gott. Und deswegen gibt es keine Interessenvertretungen im Ältestenteam. Es gibt keine Gewerkschaftsabteilung für verschiedene Bereiche der Gemeinde. Gut, in einem guten Ältestenteam, und so ist das hier auch, sind alle Bereiche gut abgedeckt und Verantwortlichkeiten übertragen worden. Aber wir machen keine Gemeindepolitik. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn wir Menschen dienen würden, dann müssen wir Gemeindepolitik machen. Dann müssen wir uns bewerben, dann müssen wir irgendwie sehen, Leute auf unsere Seite zu kriegen, damit sie uns wählen. Und das wollen wir nicht. Das ist nicht neutestamentlich, sondern neutestamentlich ist es, dass jeder mit seinen Gaben in die Gemeinde hineinwirkt und das Gesamtbild der Gemeinde immer vor Augen trägt, auch wenn jemand nur eine Teilverantwortung für bestimmte Bereiche hat. Viertens, unsere Autorität, auch geistliche Autorität als Leiter, kann ich mir nicht selber nehmen. Sie wird mir übertragen von Gott. Zuallererst ist es eine übertragene Verantwortung von Gott, übertragen von anderen Menschen, aber ich kann mir Autorität nicht selber nehmen. Ich weiß, dass es sowas gibt, dass Menschen das machen. Manchmal auch sogar im Bereich der Gemeinden so etwas machen, aber das ist nicht gut. Autorität wird uns auch als Älteste von der Gemeinde übertragen, indem die Gemeinde die Ältesten anerkennt als ihre Leiter. Dadurch findet auch ein Anvertrauen von Autorität statt. Und in diesem Spannungsfeld leben auch wir als Älteste. Wir dienen Gott, wir empfangen von ihm Klarheit und Vision und geistliche Inspiration für die Gemeinde und haben natürlich die Gemeinde mit ihren Menschen dabei immer vor Augen. Älteste sein bedeutet, ein Aufseher zu sein, ein geistlich zu leiten, Gottes Reden zu vermitteln und voranzugehen. Ich weiß, so eine komplexe Gemeinde, wie ihr es seid, mit verschiedenen Standorten und ganz vielen Arbeitsbereichen, da muss man viel organisieren und viel im Auge haben und viel im Blick haben, dass niemand untergeht oder nicht beachtet wird. Das ist nicht gut, da muss man viel Mühe investieren. Aber ihr seid zur allerersten Linie Gott verpflichtet und gegründet in Wort und Gebet. Das sagt Paulus mal, wir sollen gegründet sein, einen Dienst zu haben im Wort und im Gebet. Und wenn wir dann uns um die Gemeinde kümmern, um die Menschen kümmern, entspringt das und entsteht das aus meinem Gegründetsein im Wort Gottes und im Gebet. Daraus entspringt es, daraus werde ich inspiriert für meinen praktischen Dienst in der Gemeinde. Und Leitung geschieht durch unser Vorbild. Ich finde das toll, wie das hier beschrieben wird. Sie durch euer gutes Beispiel leiten. Also Menschen werden euch beobachten. Wie geht ihr mit Schwierigkeiten um? Wie geht ihr mit Herausforderungen um? Was macht ihr, wenn es auf einmal finanziell knapp ist und ihr um Versorgung kämpft? Was passiert? Wie geht ihr damit um, wenn in der Familie Probleme auf einmal da sind? Oder irgendwelche Schwierigkeiten mit Kindern oder Eltern da sind. Wie geht ihr damit um, wenn bei eurer Arbeit irgendwelche Dinge nicht gut laufen? Die Gemeinde wird das sehen an euch und wird eurem Beispiel folgen. So, das soll euch nicht unter Druck bringen. Ich wollte nur die Latte ein bisschen hochlegen. Wir machen nicht Weitsprung, sondern wir machen Hochsprung. Deswegen kann man die Latte ruhig hoch, etwas hochlegen. Also die Gemeinde wird eurem Beispiel folgen, zeigt ihnen, wie ihr ihm nachfolgt. Und für jeden Persönlichkeitstyp, jeder macht das ja anders, bedeutet das, egal wie, dafür zu sorgen, dass die Herde Gottes von A nach B kommt. Oder dass die Bereiche, die Gott mir anvertraut hat, sich weiterentwickeln und von A nach B kommen. Dann mein vorletzter Punkt. Ich habe in der Bibel keine Gabe der Ältestenschaft gefunden. Es gibt ganz viele Gaben. Natürlich bringt jeder auch seine Gabe mit rein, aber bei der Ältestenschaft geht es um ein übertragenes Amt von Verantwortung. Ja, jeder hat unterschiedliche Gaben, jeder ist auch ein anderer Typ, hat eine andere Persönlichkeit. Aber trotz dieser Unterschiede geht es bei der Ältestenschaft erstmal nicht, dass ich in meiner Gabe diene, sondern dass mir ein Amt, eine Verantwortung übertragen wird. Und diese Übertragung, diese Verantwortung tragen wir natürlich auch mit unserer eigenen Persönlichkeit. Jeder bringt seine Gaben mit hinein. Und auch die Ehefrauen bringen ihre Gaben, ihre Berufung und auch ihre Leitungsgaben mit hinein. Nein, in das Team, und deswegen segnen wir euch auch für diesen Dienst als Ehepaare, obwohl wir die Verantwortung auf den Ehemann jeweils legen und ihm diese Verantwortung für die Gemeinde dann auch zusprechen. Aber insgesamt lebt so ein Team, ein Ältestenteam, natürlich von den Gaben, die reingebracht werden, aber es ist die Gabe ein Amt der Verantwortung, welches wir einfach ausüben. So, letzter Punkt ist, auch das ist für euch als Gemeinde auch eine Sicherheit, dass ihr nicht befürchten müsst, dass irgendjemand auf einmal komisch durchtickt. Sie dienen im Team. Sie sind ein großes Team, ein gutes Team, wo Offenheit herrscht, wo Rechenschaft abgegeben wird, wo man auch mal kritische Meinungen äußern kann, wo jemand auch Dinge vielleicht unterschiedlich sehen kann. Das gehört alles zu einem Team dazu. Und das ist immer eine gute Mischung, finde ich. Gute Mischung von unterschiedlichen Persönlichkeiten, von unterschiedlichen Begabungen, die einzelnen auch mit reinbringen. Wir dienen im Team, und dieses Team wird geleitet durch ein Ältestenteam, der erste untergleichen. Natürlich könnte man sagen, wir können uns auch selber irgendwie als Team zurechtfinden, aber ihr habt ein recht großes Team mit, glaube ich, 12 Leuten. Ne? Oder, es ist total hilfreich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Team durch einen Teamleiter geleitet wird, der einfach die Dinge zusammenbündelt, der eine Vision hat für das Team, für die Gemeinde, und wo alle gemeinsam mit den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, aber an der Gesamtvision der Gemeinde und auch des Teamleiters festhalten, ihn unterstützen und daran arbeiten. Und die Aufgabe des Teams ist nicht, ein wichtiger Satz für mich, den hatte ich gestern bei dem Teamtreffen schon einmal gesagt, ist nicht, sich gegenseitig zu begrenzen oder zu gucken, ja, der ist ja anders als ich und ich finde das eigentlich viel besser, wie Paulus sagt, ich wünschte, alle wären wie ich. Natürlich, viel einfacher zu arbeiten, wenn alle wären wie ich, aber es ist irgendwie total uneffektiv. Wir brauchen die Ergänzung. Aber unsere Ergänzung liegt nicht darin, zu verhindern, dass der andere anders sein kann als ich, sondern zu erkennen, dass jeder auch eine unterschiedliche Persönlichkeit ist, zu erkennen, dass jeder auch unterschiedliche Gaben hat, unterschiedliche Berufung hat, trotz der Gabe des Amtes der Verantwortung. Aber indem ich das erkenne, blase ich dem anderen Wind in die Segel. Und ich setze mich dafür ein, dass der andere in seiner Sache, in dem, was ihm auf dem Herzen liegt, in seiner Verantwortung nach vorne kommt, dass er unterstützt wird, dass er zu dem hinwächst, was Gott für ihn vorbereitet hat, für jeden Einzelnen in dem Team. Das ist ein gutes Bild, oder? Wie seht ihr das als Gemeinde? Es ist doch toll, dass ihr so ein super Team habt, wo keiner irgendwie mal komisch ausscheren kann, sondern sie insgesamt gut gehalten werden durch eine gute Teamleitung. So, liebe Älteste, leitet durch gutes Vorbild. Verschafft euch keine Vorteile. Ich habe mich immer gefragt, was kann man denn für einen Vorteil haben, wenn man im Ältestenteam ist? Ist es eher Mühsal und viel Arbeit und viel schwierige Themen, die man bewältigen muss? Aber vielleicht denkt manch einer auch, ja toll, ich werde da mal gesehen, ich stehe im Mittelpunkt, ich kann mich profilieren. Solltest du solche Gedanken haben, ich gebe dir 4 Wochen, dann wird Gott dich einfach vor die Wand laufen lassen. Das wird so einfach nicht funktionieren. Wir sind Diener für Gott, und indem wir Gott dienen, dienen wir auch der Gemeinde und haben sie im Blick. Führt sie, wie Gott es will. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.